Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Franziska Günther-Güldenpfennig. Ich bin Fotografin und begleite Frauen nach einer Krebserkrankung dabei, wieder einen neuen Blick auf ihren Körper zu finden. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Folge ist Anja zu Gast. Sie ist nicht nur selbst Krebspatientin, sondern begleitet auch Frauen auf ihrem Weg zur Selbstbestimmtheit. Wie das zusammenhängt, das wird sie uns selbst erzählen. Herzlich willkommen, liebe Anja, und schön, dass du da bist.
Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Anja, lass uns gern bei deiner eigenen Krebsgeschichte starten, denn ich denke, deine berufliche Orientierung ist sicherlich ein Ergebnis dieser Zeit, oder?
Ja, absolut. Absolut, ja.
Wann hat das denn bei dir angefangen, dass, wobei ich weiß gar nicht, ob man das immer so sagen kann, wann hat das angefangen, aber oft ist es ja so, dass man Symptome bemerkt, die einen dann dazu bewegen, den Arzt aufzusuchen. Wie war das bei dir?
Ja, ich muss jetzt etwas ausholen, oder ist eine etwas längere Geschichte, sagen wir es mal so. Ich habe zwei Erkrankungen. Ich habe einmal eine Erberkrankung, die nennt sich die familiäre Polyposis. Die habe ich von meiner Mama geerbt und die habe ich seit 1998. Und ich hatte 2003 im Oktober einen bösartigen Tumor an der Gebärmutter oder in der Gebärmutterwand, der dann nach außen gewachsen ist. Ich fange dann mal bei 1998, glaube ich, an.
Sehr gerne. Vielleicht kannst du auch, bevor du mit der Geschichte anfängst, nochmal sagen oder überhaupt grundsätzlich einmal sagen, was eine familiäre Polyposis ist. Genau, ich habe das noch nie gehört.
Ja, das ist eine ganz, also mittlerweile gibt es mehr Patienten oder mehr Menschen, die das haben. Uns fehlt, ich sage das mit meinem Laienverständnis, ein Stück Gen. Und dieses fehlende Stück verursacht, dass wir ganz besonders Polypen im Dickdarm haben, die auf jeden Fall bösartig werden. Und mittlerweile weiß man, dass diese Polypen auch im Zwölffingerdarm sind, sowohl auch im Magen, dass eventuell die Schilddrüse angegriffen sein kann und es können auch so Desmoide, nennt man das, das sind gutartige Tumore in der Bauchdecke wachsen, wobei gutartig auch, ja, sie können Organe abquetschen oder andere Probleme machen, also auch das muss dann operiert werden. Entweder hat man das oder man hat es nicht und meine Mama ist erkrankt oder wir haben es erfahren, als ich 3 Jahre alt war. Das heißt, ich bin damit groß geworden und ich wollte aber nie davon etwas wissen. Ich wollte es einfach nicht hören, weil so viel Schmerz und Trauer da für mich mit verbunden war. Und 1998 hatte ich dann Blut im Stuhlgang. Und das ist halt so das typische Zeichen dafür. Und es war mir sofort klar, was ich habe und bin dann auch zum Arzt und hat sich dann auch alles genauso herausgestellt. Im Rückblick muss ich sagen, mit meinem heutigen Wissen, mit meiner heutigen Lebenserfahrung hätte ich viel früher darauf aufmerksam werden können. Mein Körper hat es mir vorher gezeigt, aber ich wollte es nicht wahrnehmen. Mhm. Ich wollte es nicht wahrhaben, genau.
Kurze Zwischenfrage, Anja. Ja. Wie alt war denn deine Mutter, als sie erkrankt ist und wie alt warst du 1998?
Meine Mutter war Ende 20, sage ich mal. Und ich war 25.
Ja, oh Gott, auch noch so jung, ja.
Ja, also es ist ganz typisch, fängt sogar vorher schon an, also sind viele schon mit 18, 19, 20, ja.
Und das zeigt sich dann, indem man, also du hast ja gesagt, du hättest das vorher schon erkennen können, woran denn?
Ja, also ich hatte vorher schon mal eine Magenspiegelung und das ist ein ganz typisches Zeichen, das nennt sich, ich Also ich kenne nur, wie gesagt, diese Laienbegriffe, das nennt sich Drüsenkörperzysten im Magen. Das können natürlich auch gesunde Leute haben, also die diese Erkrankung nicht haben, aber es ist halt auch ein ganz typisches Zeichen dafür. Ich glaube, ich wollte das von dem Arzt auch nicht hören. Also ich habe da einfach zugemacht. Und dass mit dem Darm, wenn der Darm nicht gesund ist, weiß ich mittlerweile, ja, ist man gerne erkältet, das Immunsystem ist geschwächt. Und das war bei mir. Ich habe viele Lebensmittel nicht mehr vertragen und hatte da echt, also ja, echt meine Probleme.
Also Verdauungsbeschwerden.
Verdauungsprobleme, Verdauungsbeschwerden. Ich habe halt einfach auch gemerkt, dass ich das eine oder andere nicht vertrage. Und wusste mir aber auch keinen Rat und wusste nicht, wohin. Und es war mir auch, wie soll ich das sagen? Ja, ich merkte das, aber ich habe mich auch nicht drum gekümmert.
Naja, du warst Mitte 20. Also ich meine, alle, die schon mal Mitte 20 waren, die wissen wahrscheinlich, wie man in der, da denkt man ist unsterblich, ne? Also das ist halt einfach dieses Alter.
Es war so dieses, es geht schon irgendwie weiter, ne? Ja, und dann, wie gesagt, ich war halt ständig erkältet. Und das muss ich sagen, das war so für mich, also ich hatte eine Erkältung. Mir ging es 3 Tage besser und dann fing das wieder an. Und das muss ich sagen, das ist für mich echt ein Zeichen dafür gewesen, dass mit meinem Darm was nicht passt im Nachhinein. Genau.
Wobei, ich finde, diese Verbindung musst du ja auch erstmal ziehen, dass du was mit deinem Darm nicht stimmt und dass das Symptom aber die Erkältung ist. Ja, also da würde ich im Zweifel gar nicht drauf kommen.
Ja, also das seinen Körper über diesen Weg dann auch mal kennenzulernen, ist also das ist, ja, weil ich mich mittlerweile sehr damit auch beschäftige, auch zum Thema Mikrobiom und Immunsystem. Von daher konnte man mit 25 nicht haben.
Naja, und hinterher ist man sowieso immer schlauer, das ist ja ganz klar, ne?
Ja, genau.
Und da kommt ja auch die Lebenserfahrung dazu und auch das Gefühl für den eigenen Körper, das verändert sich ja auch.
Genau, total, ja.
Also du hast dann 1998 die Diagnose bekommen, die deine Mutter Jahre vorher schon erhalten hat.
Ja, genau, ja.
Wie ging es denn deiner Mutter damit? Hast du irgendwie mitbekommen, dass es ihr schlecht ging? Oder also, weil du gesagt hast, du wolltest das nicht wahrhaben, du wolltest auch von dieser Erkrankung nichts wissen.
Es war, meine Mama hat immer zu mir gesagt, ich möchte deine Einschulung erleben. Und ich kenne meine Mama ja eben auch nur mit 3 Jahren oder ab 3 Jahren immer nur im Krankenhaus. Immer nur krank.
Ach du meine Güte. Oh Gott.
Und das war immer irgendwas. Und ja, das macht ja total viel mit dir als Kind. Ich war dann entweder allein mit meinem Vater, der war ja aber auch berufstätig. Der hatte noch im Unternehmen von meiner Oma mitgeholfen. Dann war ich bei meiner Oma, dann war ich hier, dann war ich da. Und halt immer diese kontinuierliche Angst, was ist mit deiner Mama? Also was ist mit meiner Mama? Und ja, es war alles furchtbar. Also es war, ja, ich kann es also mittlerweile so sagen. Und wirklich richtig an diese Gefühle bin ich erst jetzt wirklich ab 23 gekommen, ab Oktober 23. Und ganz besonders, meine Mama ist im Januar 25 verstorben. Und ich habe alte Briefe gefunden. Und da wurde mir klar, also wie heftig auch dieses, also was diese Erberkrankung auch mit uns gemacht hat. Weil sie hatte dann zur gleichen Zeit, wie ich meine Diagnose bekam, hatte sie Krebs. Also sie hatte noch ein Stück Darm. Und in diesem Stück Darm hatte sie dann Krebs. Ach. Es war alles zur gleichen Zeit. Und das hat total viel mit uns gemacht und es hat auch unser Verhältnis ein Stück, ja, ich glaube, davon haben wir uns auch nicht mehr erholt. Wir konnten, also wir konnten dann noch reden, wir konnten uns noch sehr gut austauschen, also zum Schluss dann, also wirklich in den letzten Wochen. Aber der Knacks war da.
Das klingt so traurig.
Ja. Ja.
Kriege ich nur eine Gänsehaut, wie du uns hier so erzählst.
Ich wollte gerade sagen, wir laufen jetzt auch gleich die Tränen. Ja.
Als du dann im Jahr 1998 selbst diese Diagnose bekommen hast, musstest du dich ja damit beschäftigen, oder?
Ja, ich musste mich mit beschäftigen und wie soll ich sagen, ich habe halt erstmal im Außen angefangen. Es war halt erstmal zu gucken, dass ich jemand finde, der mich operieren konnte. Die Frage war halt, wo lasse ich mich operieren, weil ich habe damals in Hamburg gelebt Und ja, lasse ich das im Saarland machen, lasse ich das in Hamburg machen, wo meine Familie nicht ist, aber meine Freunde. Ja, wie gehe ich vor und wer kann mich operieren? Welche Methoden gibt es da und? Ja, wo habe ich Vertrauen hin? Und das war halt ein Riesenprozess allein im Außen, dass ich, ja, ich muss es sagen, ich hatte eine Todesangst, ich hatte Angst. Und die war so heftig und das wollte ich gar nicht wahrhaben. Und das konnte ich auch gar nicht wahrhaben, weil ich war einfach, ja, damit beschäftigt, weiter zu funktionieren und ich wollte ja weiterleben. Und auch diese Angst ist mir auch wirklich erst bewusst geworden, ja, in den letzten 2 Jahren. Und jetzt kann ich mich damit auseinandersetzen, ja.
Das heißt, du bist jetzt im Heilungsfenster.
Genau, ne? Genau, ja, im Annahme.
Aber das ist auch, finde ich, wieder so erschreckend, ich weiß nicht, ob erschreckend das richtige Wort ist, aber dass du jetzt erst Jahre später das so verarbeitest, dass du das loslassen kannst. Weißt du, wie ich meine? Weil ich meine, 1998, das ist ja fast 30 Jahre her.
Ich finde das finde ich auch richtig heftig. Also ich denke, ich habe schon meine Wege und meine Prozesse dahin gemacht, aber sehr im Außen. Und sehr auf Erfolg getrimmt. Und ich denke, sie waren auch total wichtig für mich, weil sie waren auch ein Stück Überleben für mich. Das kann ich im Nachhinein sagen. Ich hatte mich dann halt selbstständig gemacht. Und ja, es war für mich, es hat mir auch sehr viel Selbstwert gegeben, dass ich Erfolg hatte und dass ich meine Firma aufgebaut hatte. Meine Mama ist zu Hause geblieben und wollte, also sie hat wieder angefangen zu arbeiten, da war ich so 16 oder 18, so in dem Raum. Und ich habe immer gesagt, nee, das will ich nicht. Und ich glaube, es war unheimlich wichtig für mich, dass ich diesen Weg so gegangen bin, weil die Gefühle, die dahinter stecken, die sind so heftig. Also da muss man sehr, 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 sehr stabil sein und braucht auch sehr, sehr, sehr viel Zeit für sich und Stille und Ruhe. Ja.
Lass uns noch mal kurz dahin zurückgehen, als du diese Diagnose erhalten hast und dich dann auf die Suche gemacht hast nach einem Arzt oder einer Klinik, die das operieren kann. Heißt das, du hattest also einen Polypen im Dickdarm?
Ich hatte so viele Polypen im Dickdarm, dass sie aufgehört haben zu zählen.
Ach du meine Güte.
Und die waren kurz vor, es gibt ja diese verschiedenen Stufen und es war so die letzte Stufe, bevor es Krebs wird. Und die niedergelassenen Ärzte haben gesagt, okay, wir können das noch kontrollieren auf 2 Jahre, aber das heißt alle Vierteljahr eine Darmspiegelung, um es ja rechtzeitig zu erkennen. Und dann habe ich gefragt, ja, was ist dann das Ergebnis nach den 2 Jahren? Ja, dass wir sie operieren.
Also der Plan war, das Wachstum einzudämmen, damit das dann überhaupt operabel ist?
Nee, also zu kontrollieren, also einfach zu kontrollieren, dass es nicht bösartig wird. Eindämmen konnte man gar nichts mehr. Oh, also die haben auch gar nichts mehr gemacht, die konnten nichts mehr abtrennen, gar nichts mehr. Es ging wirklich nichts mehr. Und dann war halt mein Gedanke, ja gut, 2 Jahre diesen Dauerstress mit den Darmspiegelungen ist ja auch nicht gerade schön. Und mit dem, also wie soll ich sagen, wenn es also irgendwie eine Hoffnung gegeben hätte, dass es besser wird, dann hätte ich da bestimmt drüber nachgedacht. Aber es war klar, dass ich diese Operation brauche. Und dann habe ich gesagt, nee, ich lasse die so schnell wie möglich machen oder ich lasse die jetzt machen und dann wird es mir besser gehen. Was alles danach kommt, was dann noch alles mit dazugehört, das erfährt man dann erst im Laufe der Zeit.
Ja. Ja. Aber du hast dann jemanden gefunden, der das operieren konnte?
Ja, ich habe dann durch Zufall einen super tollen Hausarzt gefunden und der mir versprochen hat, mein Arzt auf Lebenszeit zu sein. Und der ist mit mir wirklich durch dick und dünn gegangen, diese Zeit. Also der hat mich angerufen, also wir sind wirklich durch dick und dünn gegangen. Und der hat erst dann aufgegeben, als er ein Krankenhaus gefunden hat, einen Chirurg gefunden hat, der diese Operation machen kann, die ich gerne oder die ich haben wollte. Und also da wird der Dickdarm entfernt und da wird aus dem Dünndarm so ein Sack gemacht, so ein Pouch nennt man das. Und der Dünndarm lernt dann über die Zeit die Funktion vom Dickdarm zu übernehmen, so gut er es kann. Und das war für mich wichtig und das wollte ich so haben. Und deshalb gibt's nicht, das gab damals nicht viele, die diese Operation gemacht haben. Und ich hatte das Glück, dann in Hamburg jemanden gefunden zu haben.
Ja. Genau. Du hast ja vorhin erzählt, dass 2003 bei dir ein Tumor in der Gebärmutterwand diagnostiziert wurde, aber das sind ja 5 Jahre dazwischen. Hast du dich dann von diesem Eingriff erholt und konntest du ja dein Leben weitestgehend normal leben oder hattest du dann auch starke Einschränkungen dadurch?
Ich habe mich, glaube ich, vertan. Ich habe mich vertan. Es war 2023, wie ich den bösartigen Tumor in der Gebärmutter hatte, also 25 Jahre dazwischen. Und es lebt sich mit fehlendem Dickdarm, würde ich sagen, ganz gut. Es gibt die ein oder anderen Einschränkungen, gerade mit der Ernährung. Und es ist viel ausprobieren. Mhm. Also es ist auch nicht jeder Tag gleich. Es kann gut gehen, es muss nicht gut gehen. Es ist natürlich das Problem, dass man sehr viel Durchfall hat, aber da gibt es auch Mittel und Wege, dagegen zu wirken. Und ja, ich muss wirklich mit der Ernährung aufpassen. Manchmal fehlt es mir auch einfach an Kraft. Also ich lebe gut damit. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich jetzt zu viele Einschränkungen habe. Ich kann keinen Marathon mehr laufen oder weiß ich nicht was nicht mehr machen, aber es funktioniert. Und man lernt auch damit wirklich umzugehen. Also am Anfang war es halt so die Angst, das kennen alle Patienten. Wo ist die nächste Toilette? Auch damit lernt man wirklich umzugehen und auch nicht zu versuchen, zu sehr in dieser Angst zu sein, sondern zu sagen, es gibt immer eine Lösung, man findet eine Lösung. Ja. Was mich, also wie gesagt, aktuell einfach beschäftigt ist, dass ich immer wieder Nahrungsmittelunverträglichkeiten habe. Also mal Gluten, mal Casein oder mal jetzt aktuell mit Eiern. Also es ist immer mal wieder irgendwas. Das sind dann Phasen, wo ich mal alles weglasse, dann fast gar nicht mehr weiß, was ich essen soll, außer Karottensuppe. Das ist echt manchmal anstrengend. Mittlerweile bin ich in der Phase und sage, nee, es gibt mir auch Lebensqualität zurück, wenn ich mal was anderes esse. Es ist ein ständiges Ausprobieren. Es kann mir keiner sagen. Man kann Allergietests machen, die verändern sich auch ständig. Und ich habe jetzt gerade vor 3 Wochen mit einer Ärztin gesprochen. Ich war auf dem Treffen der Selbsthilfegruppe und sie hat gesagt, es ist einfach so. Und es liegt daran, dass eben der Dünndarm ein anderes Mikrobiom hat wie der Dickdarm. Und daran liegt einfach das Problem. Ich habe jetzt aber ein Labor gefunden, die das Mikrobiom untersuchen können und dann aber auch für mich speziell ein Medikament oder wie sage ich, ich sag's mal Pulver herstellen können. Dass wir vielleicht in dieser Richtung einiges tun können und dass sich es vielleicht dann auch verändert oder verbessert. Genau. Also ja, es ist ein ständiges Ausprobieren und Gucken. Was so ein bisschen das Problem ist, dass mir einfach Elektrolyte fehlen. Also ich muss halt Magnesium nehmen, ich muss Vitamine zusätzlich nehmen. Ich kann Vitamin D ganz schlecht aufnehmen. Ich nehme das wirklich hochgradig dazu, auch wenn ich in der Sonne bin, auch wenn ich draußen bin. Es reicht nicht aus und das sind einfach Dinge, die muss man wissen und damit kann man umgehen.
Ich finde es unglaublich, zu was der Körper so in der Lage ist. Ja. Weil im Grunde wurde dir ja ein Schritt in der Verdauung entnommen, ne? Ja. Und trotzdem funktioniert der Körper, stellt sich so um und funktioniert trotzdem weiter. Das ist doch Wahnsinn.
Das ist der Wahnsinn. Also es ist wirklich der Wahnsinn. Also manchmal, also ja, wenn ich da jetzt gerade drüber nachdenke und du es auch so sagst, ja, es ist der Wahnsinn, ja. 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 Also die Ärzte sagten mir so bei der Operation, so nach 3 Jahren wird sich das alles eingestellt haben. Es ist wirklich so. Es dauert wirklich so ein bisschen, aber dann stellt sich's, man gewöhnt sich auch dran, man stellt sich wirklich darauf auch ein, ja.
Ja, du hast vorhin gesagt, dass du in der Zeit, also sagen wir mal die 25 Jahre zwischen 98 und 23, dass du gearbeitet hast, dass du dich auch selbstständig gemacht hast. Wie war dein Leben?
Das war ein Leben im Hamsterrad. Okay. Ja, Also ich hatte schon immer den Wunsch, mit Frauen zusammenzuarbeiten und Frauen auch einen Weg zu geben, über die Arbeit, ja, sich zu finden, ja, Selbstwert zu finden. Mhm. Und hatte dann angefangen, ich war früher im Labor als medizinisch-technische Assistentin und das habe ich einfach nicht mehr gepackt. Ja, es hat mich einfach psychisch fix und alle gemacht. Ich habe mit so vielen Menschen in einem Raum gearbeitet. Also es war furchtbar. Es war Mobbing und und auch die ganzen Routinen und alles. An sich ein schöner Beruf, aber es war nicht mehr meins. Mhm. Und halt auch Schichtarbeit und das habe ich, also so Sachen packe ich halt einfach nicht mehr. Und dann wurde für mich halt alles so organisiert, dass ich meine festen Arbeitszeiten hatte. Das gab dann aber Stress im Team und es war alles ja nicht mehr das, was ich gesagt habe, das bin ich. Und ich wollte auch irgendwie was anderes machen. Ich habe gemerkt, da gibt es noch mehr. Und dann habe ich eine Weiterbildung gemacht zur Webdesignerin. Das kam damals so um die 2000, kamen ja so die ersten Berufe wie Mediengestalter und so, kamen ja. Und dann habe ich mich da weitergebildet und habe mich dann damit nach meiner Scheidung dann auch selbstständig gemacht. Genau, ich war dann zwischenzeitlich verheiratet, habe mich dann auch scheiden lassen und habe dann irgendwann da gestanden und habe gesagt, okay, irgendwas musst du ja jetzt machen, du hast ja doch mal was gelernt. Und dann habe ich mich, ja, die klassische Sache in einer 30 Quadratmeter Wohnung in Saarbrücken selbstständig gemacht. Mit damals null Selbstwert. Also es war das Grauen für mich, den Telefonhörer in die Hand zu nehmen und zu sagen, ja, ich mache jetzt das und das, braucht ihr meine Dienstleistung, ich kann euch da und da helfen. Es war das Grauen. Hab's dann aber irgendwie durchgezogen, hab dann auch wirklich sehr viel Begleitung gehabt und Unterstützung gehabt und hab dann versucht auch Frauen ins Berufsleben zu integrieren. Habe dann mit 3 oder 4 Frauen, die waren dann in meinem Team, die wollte ich dann ausbilden. Das hat aber leider alles hinten und vorne nicht funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Und dann musste ich die entlassen, dann habe ich alleine weitergemacht und bin dann über den Weg, weiß ich auch nicht, irgendwie, ja, ich kann sagen, zur Workaholikerin geworden. Und es war für mich nur noch Beruf, es war nur noch Termine, es war nur noch ich muss. Ich habe nur noch dafür gelebt, sonst gab es fast gar nichts mehr. Mhm. Und ja, bis Oktober 23, wo ich dann irgendwann merkte, da gibt es noch was anderes. Ja.
Mhm. Das heißt, dein Körper hat dir ein Stoppschild hingehalten?
Ja, richtig hingehalten, ja, total, ja, ja. Als ich die Diagnose bekam, wollte ich auch die erst nicht annehmen. Ich war donnerstags zum MRT und der Arzt sagte mir schon, da ist eine Raumforderung, ich glaube, so nennt sich das dann immer, Raumforderung. Das muss nichts Bösartiges sein, es kann auch was Gutartiges sein, besprechen Sie das mit Ihrem Gynäkologen. Und wir wollten freitags in Urlaub fahren, ich bin zu meinem Mann und habe gesagt, du, wir können in Urlaub fahren, ist alles in Ordnung.
Obwohl du wusstest, dass es nicht in Ordnung ist?
Ja, ich habe das nicht gehört. Ich wollte das nicht hören. Und bin dann aber noch ins Büro, habe dann noch meine Arbeit gemacht. Und dann hat ich mit meinem Arzt gesprochen. Der hat dann das MRT-Ergebnis, also diesen Befund gehabt. Und er hat gesagt, da ist nichts in Ordnung. Dann habe ich abends, das war dann donnerstags abends, habe ich im Büro alles ausgeschaltet, habe die Jalousien runtergemacht, dann habe meiner Freundin eine WhatsApp-Nachricht geschickt und habe gesagt, zu der wollte ich am nächsten Tag zur Massage, und habe ich gesagt, ich glaube, in dieses Büro komme ich so schnell nicht wieder. Ich weiß nicht, wie es weitergeht, aber es wird sich was ändern. Und da war mir, also in dem Moment war mir klar, es wird alles anders werden. Ich habe die Diagnose immer noch nicht richtig wahrgenommen gehabt. Das kam dann erst, ja, mehr oder weniger im Urlaub dann. Ich bin dann wirklich noch in Segelurlaub und das war auch gut so, ja, genau. Aber ich wollte es nicht wahrhaben.
Warum wurde denn das MRT überhaupt gemacht?
Ich hatte eine Zyste am Eierstock, die einfach gewachsen war und die wurde ständig kontrolliert. Und ich hatte auch da ein Glücksengel. Ich war dann bei verschiedenen Gynäkologen und die einen haben gesagt, das muss man operieren und die anderen haben gesagt, nee, wir beobachten das weiter. Weil ich die Angst hatte, wenn man mich operiert, dass man meinen Pouch verletzt. Und wenn man den verletzt, dann bekomme ich ein Stoma und das wollte ich nicht haben. Also habe ich gesagt, es muss ja irgendeinen Weg geben, damit zurechtzukommen. Und die Zyste wurde mal größer, mal kleiner und dann hatte ich von einem Gynäkologen erfahren und hatte bei dem binnen von 4 Wochen einen Termin bekommen, was ja fast unmöglich ist mittlerweile. Und bin dahin und da war die Hölle los. Und dann, also ich weiß gar nicht, wie lange ich alleine gewartet hatte, dass ich mich anmelden konnte und habe gedacht, ich muss ja arbeiten, ich gehe jetzt nach Hause, ich hole mir einen anderen Termin. Und es war etwas in mir, also meine Füße waren angewurzelt, die waren wirklich in dieser Praxis angewurzelt und ich konnte nicht gehen. Da habe ich dann gefragt, irgendwann, wie ich an die Reihe kam, ja, es dauert maximal 1 Stunde, länger müssen sie nicht warten. Da habe ich gedacht, ja, dann mache ich das halt. Ja, und dann kam ich zur Untersuchung und dann hat der Gynäkologe die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und hat gesagt, sowas hat er noch nie gesehen.
Um Gottes Willen.
Und dann war es halt nicht nur die Zyste, sondern irgendein Tumorgewächs, keine Ahnung was in mir. Und ich habe immer wieder gesagt, nee, das ist die Zyste, nee, das ist mein Darm, nee, das kann nicht sein. Und dann hat er gesagt, sofort zum MRT. Und dann habe ich dann, also dann haben wir dann mittwochs nachmittags keinen Termin mehr da bekommen. Und dann habe ich donnerstags morgens zu meinem Mann gesagt, was soll ich denn machen? Und dann hat er dann gesagt, ja komm, geh doch zum MRT, dann ist das abgeklärt, dann können wir beruhigt in Urlaub fahren. Mhm. Ja, und da bin ich dann rausgekommen und habe gesagt, ja, ist alles gut, wir können fahren. Ja.
Mhm. Und dann hast du gesagt, wart ihr auch beim Segelurlaub?
Ja, genau, ich hatte es dann alles abgeklärt. Mhm. Und dann haben wir gesagt, ich fahre noch, damit ich mich noch ein bisschen erholen kann und noch ein bisschen Kraft schöpfen kann. Und das war auch sehr gut für mich, war auch sehr schön, bis ich dann auf dem letzten Tag so Rückenschmerzen bekam. Und ich dachte, ich hätte irgendwie mich falsch bewegt, was ja mal sehr schnell auf dem Segelboot passieren kann. Und das wäre irgendwie, weiß ich nicht, Ischias oder keine Ahnung was. Und dann hatte ich aber, war der Tumor so groß geworden, dass ich eine Nierenstauung hatte. Auf beiden Seiten.
Boah, oh Gott.
Ja, aber auch, dass keiner dann dem Moment wusste. Und ja, das hat dann auch nochmal eine Woche gedauert, bis dann klar war, was es ist. Was aber im Nachhinein mein Glück war, weil ich dann werden so Harnleiterschienen gelegt und die entlasten dann die Nieren. Und das war sehr gut für meine Operation, weil die dann der Operateur dann praktisch diese Harnleiter fühlen konnte, weil da ja dann da Metall oder irgendwas drin war, was fest war und ich dann daran nicht verletzt worden bin. Also am Ende alles gut, aber das mal so zu verstehen in diesem Moment, das ist schon, ja, war schon schwer, ja.
Okay, du bist aus dem Urlaub wiedergekommen, du hattest diese Rückenschmerzen. Und wusstest du denn schon, also ich meine, war das vorher schon klar, dass der Tumor so groß ist, dass du da auch eine größere Operation brauchst?
Ja, das war dem Moment klar. Mhm. Also das war mir klar. Ich war dann auch direkt in dieser Woche in der Uni in Mannheim, weil ich mich dann halt erstmal auch erkundigen wollte, wo ich mich operieren lasse. Obwohl wir eine große Uni bei uns haben, im Saarland haben. Also mir wurde dann Mannheim empfohlen und war ich da und die haben dann gesagt, ja, wir müssen gucken, wir würden das halt so machen, dass wir halt erstmal den Tumor rausmachen, dann gucken wir halt, ob wir auch die Gebärmutter rausmachen, Eierstöcke, was wir alles machen müssen. Mhm. Also wir würden das halt Schritt für Schritt machen, wir würden halt nichts alles machen und wir machen halt erst es wird dann immer so ein Schnellschnitt gemacht, wo dann geguckt wird, ob das schon bösartig ist oder nicht. Mhm. Und dann habe ich mich gegen die Uni Mannheim dagegen entschieden und dann bin ich im Prinzip als Notfall in die Uni nach Homburg gekommen, was auch wieder mein Glück war und ich dann in super Händen war und ich aber dann durch alles so eine Entzündung auch im Körper hatte, dass die mich erst gar nicht operieren konnten und dann musste ich mit Antibiotikatherapie und alles erstmal gucken, dass die Entzündung rausgegangen ist. Und dann hat sie es hingezogen bis zum 6. November und dann dann wurde ich operiert, ja. Und dann wurde aber alles total, alles weg.
Also die Gebärmutter, die Eileiter.
Ja. Eierstöcke, ja. Die ganzen Lymphzysten, Lymphdrüsen.
Ja. Ach Gott. Ja. Das heißt, es war richtig eine Operation mit Bauchschnitt und so weiter?
Mit Bauchschnitt, ja. Genau, ich habe ja schon den Bauchschnitt gehabt von der ersten Operation. Mhm. Und der wurde jetzt nochmal vergrößert. Also das geht bis hoch zum
Brustbein.
Ja, also bis kurz unter die Rippen. Ja, genau. Ja, ja.
Und nachdem du dann diese Operation hinter dir hattest, wie ging es dir dann?
Mir ging es körperlich, wie soll ich das sagen? Ich hatte über 8 Kilo abgenommen. Mhm. Das war die eine Seite. Ich konnte durch die ganzen Therapien, also Antibiotika, ich reagierte halt extremst drauf durch meinen fehlenden Darm. Ich habe mich halt dann wochenlang nur wirklich von Karottensuppe, geriebenen Äpfel und Haferflocken ernährt. Ich konnte fast nichts mehr essen. Ich war total geschwächt. Mhm. Wusste aber, ich bin halt so ein Bewegungstyp. Ich bin dann wirklich über Spazieren gehen, Natur, bin ich dann ja so ein bisschen zu Kräften gekommen, dass ich halt dann, ich wusste dann halt relativ schnell, dass ich eine Chemotherapie brauche.
Ach, auch noch.
Ja, dann wusste ich halt so, okay, guck, dass du zu Kräften kommst, dass du dann diese Chemotherapie gut packst. Ja, im Nachhinein muss ich sagen, ich habe nur noch funktioniert dann in dieser Zeit, weil dann geht das Ganze dann los, Chemotherapie, das, dies, jenes, Port legen, hier war was, da was, wo will ich hin in die Chemotherapie, was wird gebraucht und. Es war halt auch echt eine stressige Phase, von daher habe ich aber trotzdem versucht, mir ganz viel Ruhe zu gönnen, wo es halt irgendwie auch nur ging. Also ich habe halt viel im Bett gelegen, es ging ja halt doch teilweise gar nichts. Also ich weiß, wie ich nach der Operation zurückkam, ich bin gar nicht in der Küche an diese Oberschränke dran gekommen. Ich konnte mir gar nichts da oben runterholen. Das ging gar nicht, weil ich konnte mich gar nicht strecken. Spülmaschine ausräumen, da habe ich einen Teller in die Hand genommen. Das ging alles gar nicht mehr. Das war schon, ja.
Ach Gott. Wenn du dich in diesen Gesprächen wiedererkennst und merkst, dass sich dein Blick auf deinen Körper verändert hat, dann gibt es bei mir einen Raum dafür. Zurück zu dir ist ein kostenloser Zoom-Abend für Frauen nach einer Krebserkrankung. Ein geschützter Raum, in dem genau das Platz haben darf. Deine Gedanken, deine Gefühle, dein Körper. Wenn du dabei sein möchtest, findest du alle Infos über den Link in den Shownotes. Ja. Und wie lange hat das dann gedauert, bis du wieder halbwegs zu Kräften gekommen bist, um mit der weiteren Therapie starten zu können?
Ich bin dann mit der Therapie Anfang Januar gestartet.
Also hattest du ja auch nur 4 Wochen ungefähr. Naja,
war nicht lange.
Nee. 6 Wochen.
Nee, war nicht viel. Es war wirklich nicht viel. Also die Uniklinik in Homburg, wo ich operiert worden bin, die wollten mich sogar vor Weihnachten schon in die erste Chemotherapie stecken, sage ich mal. Ich habe mich aber dann dagegen entschieden. Ich habe das dann bei uns vor Ort, bin ich in die Chemoambulanz. Und die haben das dann auf Anfang Januar geschoben, was auch gut war, damit ich ein bisschen Luft holen konnte. Mhm. Vielleicht wäre sogar eine Reha für mich sehr gut gewesen. Aber irgendwie, habe ich mich zu Hause erholt. Mhm. Ja.
Und dann hast du die Chemotherapie gehabt. Wie lange ging das? Bis zum Sommer?
Von Januar bis Mitte April, bis zum 18. April, ja. Es waren 6 Zyklen dann, ja. Mhm.
Und du hattest ja gesagt, der Tumor war in der Gebärmutterwand. Was war das für ein Tumor? War das dann Gebärmutterkörperkrebs oder wie nennt man das?
Wie nennt man das denn? Ich weiß das jetzt gerade. Also Gebärmutter, also es war aus der Gebärmutterwand, war der rausgewachsen. Ja, Gebärmutterkrebs, ja.
Hm. Und hatte der schon gestreut?
Also der war am Darm angewachsen.
Ach Gott.
Und das konnten sie aber ganz gut abtrennen, was sie aber nicht also gewusst haben. Also es war halt, sie haben halt gesagt, sie haben makroskopisch alles weggemacht, was sie wegmachen konnten. Es weiß halt dann keiner, was mikroskopisch ist. Sie haben halt wirklich alles. Es gibt ja auch noch so ein Bauchfell, wo so Lymphdrüsen drin sind. Das haben sie auch rausgemacht, weil gerade da die Gefahr ist, dass es dann dahin streut. Ja, jetzt aktuell war ich im MRT. Ich warte jetzt wieder auf die Ergebnisse. Ich klopfe mal auf Holz. Toi, toi, toi.
Okay, das heißt, die Chemotherapie hat dann, also die war ja dann sicherlich dafür da, um im Zweifel noch irgendwelche verbliebenen Krebszellen auch zu eliminieren.
Genau.
Und wenn du sagst, du warst im April damit durch mit der Chemotherapie,
ja.
Wie ging denn dein Leben dann weiter?
Spannend. Sehr spannend. Ich habe mir, ich habe die Phase der Chemotherapie für mich genutzt, bin fast nicht mehr rausgegangen, also ich bin noch spazieren gegangen, aber es war ja dann auch diese Grippewelle, die Zeit genau, und ich habe gedacht, ich brauche mir jetzt nicht noch eine Grippe einzufangen und habe mich einfach in mein Zimmer verkrümelt, auf meinen Schaukelstuhl und habe mir sehr viel Ruhe gegönnt. Mhm. Und das war sehr gut. Und als ich dann fertig war, ist so irgendwie so dieses, ich habe es immer genannt, raus ins Leben. Ich wollte einfach nur noch unterwegs sein. Ich wollte einfach nur noch Sonne und unterwegs sein und irgendwas, also so halt auch in andere Länder. Und ja, und dann habe ich mir überlegt, wie könnte ich das machen? Und dann war ich als allererstes mal im Lago Maggiore bei Freunden und habe da mal ein paar Tage genossen. Dann war ich lange bei meiner Freundin. Also ich war halt immer mal hier, mal da, mal da. Bis ich dann mit einer Freundin entschieden habe, wir gehen pilgern.
Oh, voll schön. Seid ihr den Jakobsweg langgelaufen?
Ein Stück. Wir sind hier, also mein Wunsch war, von der Haustür aus loszulaufen.
Ja.
Und wir wohnen ja auch an der Grenze zu Frankreich. Und Metz ist von uns 80 Kilometer weg. Also zu Fuß 80 Kilometer. Mein Wunsch war, dass wir von der Haustür zu Fuß nach Metz laufen. Und das haben wir gemacht.
Oh, schön.
Ja, war voll schön. Es war ein ganz tolles Erlebnis. Es war super. Also es war, ja, ich bin froh, dass ich das gemacht habe. Ja, und so habe ich im Prinzip dann die ersten Monate, ich war viel unterwegs, ich war viel draußen, ich war dann nochmal mit meinem Mann am Lago Maggiore. Also ich habe dann einfach mal so ein bisschen das auch laufen lassen, ja.
Ja. Das heißt, du wolltest nach dieser schweren Zeit irgendwie das Leben wieder fühlen?
Ja, genau.
Ja.
Und anders fühlen, anders fühlen. Voll und ganz fühlen, ja.
Natürlich, absolut.
Ja.
Und ich finde auch, Natur ist ja auch super heilsam. Und wenn du das so für dich gespürt hast, ja, dass es das ist, was du brauchst, dann wie schön, dass du dir diese Zeit auch nehmen konntest.
Ja. Ich bin immer draußen. Also wenn irgendwie was ist, dann bin ich meistens draußen in der Natur, wenn es nicht gerade hagelt und schneit.
Du hattest ganz am Anfang unserer Folge erzählt, dass Anfang 25 deine Mutter verstorben ist.
Ja.
Das heißt, im Grunde ist es ja alles ziemlich schnell, was da so auf dich drauf zukam.
Ja.
Ne? Also eine emotionale Riesensache folgte auf die nächste.
Ja, ich sag's mittlerweile, eine Katastrophe nach der nächsten.
Mhm.
Ja. Das hat alles auch noch eine richtig emotionale Geschichte. Mein Mann und ich, wir lebten zusammen, ohne verheiratet zu sein. Und wir haben uns 25 entschieden, heiraten zu gehen. Und wir, 24. Und wir sind am 30. Dezember 24 am Lago Maggiore heiraten gegangen.
Oh, schön. Also das ist total schön. Total ich muss mal kurz einwerfen.
Ja, das ist total schön. Aber wenn ich dir jetzt den 31. Dezember erzähle.
Ja, deswegen dachte ich, ich sage es schnell vorher.
Genau, wollte ich gerade sagen, das war richtig so. meine Mutter hat sich total gefreut. Und die beiden hatten nicht immer ein einfaches Verhältnis. Und als wir ihr das dann erzählten, da war sie total glücklich. Und sie sagte, na, jetzt bist du ja offiziell mein Schwiegersohn. Und ich hatte mich mit meiner Mutter in der Zeit vorher ausgesprochen, auch gemeinsam mit meinem Vater. Und sie freute sich so sehr und sie sagte zu mir, wieso bleibt denn ihr nur ein paar Tage? Gönnt euch doch einfach mal eine längere Auszeit. Ihr braucht doch auch mal Urlaub. Und sie hat den Lago Maggiore geliebt, genauso wie ich, und hat gesagt, oh, ich wäre so gerne mit dabei und ich wünsche mir, dass ich da auch mal mit hin kann. Und das ging halt alles nicht mehr. Und naja, gut. Und am 31. habe ich sie dann morgens angerufen. Wir sind dann gerade an den See runtergelaufen und ich dachte mir, meine Güte, was ist mit ihr los? Die ist aber komisch drauf. Und die hatte eine Kopfverletzung gehabt und also die war mal auf den Kopf gefallen und dann musste, da wurde ihr so ein Schand gelegt, dass die Flüssigkeit im Kopf abläuft. Mhm. Und wenn das nicht richtig eingestellt war, was manchmal der Fall war, dann hörte sie sich so an, als ob sie ja einen getrunken hätte. Dann hat sie so gelallt und ich dachte mir, ah nee, was ist denn jetzt schon wieder? Und dachte mir, naja, ich bin ja dann zu Hause und dann kann ich ja immer noch mit ihr zum Arzt gehen. Mach mal jetzt nicht gerade wieder das nächste Fass auf, 31.12. Beobachte mal, ruf sie mal heute Mittag nochmal an. Ja, ich war die Letzte, die mit ihr gesprochen hatte. Wir hatten aufgelegt und die hatte eine Hirnblutung.
Nein.
Und zum Glück waren sie beide, also waren meine Eltern dann gerade ein halbes Jahr im betreuten Wohnen. Und sie waren am Empfang und es waren dann auch sofort Pfleger und alles da. Und dann wurde ist sie dann in die Uniklinik, in die Neurologie gekommen und sofort ins Koma gelegt. Und also sie konnte nur noch zu meinem Vater sagen, mir wird schlecht und das war's. Und dann habe ich mit meinem Mann gesprochen und haben wir gesagt, ja komm, dann gehen wir jetzt einfach mal fragen, ob wir unser Zimmer verlängern können. Machen wir doch das wahr, was meine Mama sich gewünscht hat. Mhm. Und dann wollten wir ein paar Tage länger bleiben. Wir sind aufgestanden und im Moment kam der Anruf von meinem Vater. Und dann war mir im Prinzip, war es mir klar, was ist. Und jeder hat mich dann versucht zu beruhigen. Bleib mal ruhig, du weißt es ja noch gar nicht, es kann sich ja alles ändern. Aber ich glaube, als Tochter spürt man, was los ist. Und ich hatte es gespürt. Und dann habe ich gesagt, ich möchte jetzt sofort nach Hause fahren. Aber das haben wir dann gesagt, nee, komm, es bringt ja jetzt nichts, in die Nacht reinzufahren. Und dann habe ich mit dem Arzt gesprochen und habe ihn gebeten, egal was ist, dass er halt sie versucht, so lange am Leben zu halten, bis ich da bin. Und das hat dann auch alles funktioniert. Dann sind wir am 1. Januar wieder zurückgefahren und dann kam halt echt hammerharte 14 Tage. Die waren hammerhart dann. Und ja, ich frage mich heute noch, wie ich das geschafft habe. Und wusste dann aber, ich habe dann endlich eine Reha genehmigt bekommen und ich hatte dann Mitte Februar oder irgendwann wusste ich kann eine Reha und das, da wusste ich, da habe ich dann immer darauf hingearbeitet, dass ich dann 3 Wochen mal nichts mehr sehe und mich wirklich erholen kann. Mhm. Ja, ich glaube, deswegen habe ich es auch gepackt.
Ja, weil du dich auf etwas freuen konntest oder auf etwas hingearbeitet hast.
Genau.
Ja. Und war das dann auch so, dass dir die Reha gut getan hat? Ich könnte mir vorstellen, dass du ja da auch sicherlich noch mitten im Trauerprozess warst.
Ja, also die Beerdigung war dann, glaube ich, ein paar Tage vorher. Und ich war im totalen Trauerprozess, aber es war gut für mich. Es war richtig gut, weil ich mir einfach alles zur Seite legen konnte. Und auch so mein Programm hatte und also total tolle Frauen kennengelernt habe. Und es war total gut. Und ich glaube, es war auch wichtig, dass ich den Abstand zu meinem Vater dann hatte, damit wir dann beide so unseren Weg gehen konnten, erstmal die ersten Wochen. Mhm. Nee, ich muss sagen, die Reha hat mir gut getan. Das war genau richtig. Und ich habe viel Sport gemacht und ich bin so richtig in eine Power gekommen. Und die mussten immer alle über mich lachen. Ich war überall die Powerfrau. Sie haben mich alle gefragt, wo ich diese Kraft hernehme.
Und weißt du, wo du diese Kraft hernimmst?
Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Ich bin es scheinbar. Mhm. Ja. Ja.
Wow.
Ja.
Mhm. Okay, so hat dein letztes Jahr angefangen. Das heißt, das ist jetzt auch wahrscheinlich das, was du ja dann auch immer irgendwie mit deinem Hochzeitstag verknüpfst. Wie traurig.
Ja, also es ist halt, es war ja jetzt 25 der erste Hochzeitstag und
ja.
Ich konnte ihn genießen. Es war echt okay. Was ich nicht machen konnte, also Silvester wollte ich, habe ich gesagt, ich will nichts sehen und nichts hören. Mhm. Wie ich das dann in Zukunft, weiß ich nicht. Ich weiß nicht mehr, ob ich diese Partys und Freunde dann noch haben möchte an diesem Tag. Ist es aber auch okay. Also es ist mittlerweile okay. Mhm. Ja, das Schlimme, oder wie soll ich sagen, also ich habe halt noch im Januar Geburtstag und ich habe ihr halt immer wieder im Bett gesagt, Mama, bitte, bitte, bitte nicht an meinem Geburtstag, bitte geh nicht an meinem Geburtstag. Das hat sie mir wirklich wahrgemacht. Wir haben dann auch noch zusammen meinen Geburtstag gefeiert. Also ich war dann bei ihr im Zimmer an diesem Tag und ja, sie ist dann 3 Tage später dann gegangen. Ja, und das war total wichtig für mich, ja. Es ist echt eine harte Zeit. Also es ist wirklich, also sie hatte selbst am 27.12. Geburtstag. Also es ist Weihnachten, es ist ihr Geburtstag, es ist mein Hochzeitstag. Es ist alles in 4 Wochen ein Auf und Ab. Also ja, wirklich, es ist emotional ja. Wahnsinn.
Wie gehst du denn damit um? Also ich meine, du hast ja eben schon gerade gesagt, dass du irgendwie doch die Powerfrau bist. Hast du psychologische Hilfe in Anspruch genommen? Oder?
Ja. Also ich habe sowieso vorher schon ehrenamtlich für die Saarländische Krebsgesellschaft ein bisschen gearbeitet. Ich hatte die so ab und zu unterstützt bei ihrer Webseite. Von daher wusste ich von ihnen und habe mich auch im ersten Augenblick sofort an sie gewandt und war dann in einer super Beratung. Mach aber noch zusätzlich jetzt eine andere Therapie und es gibt ja dann noch andere Themen zum Aufarbeiten und zum Verarbeiten und nenne es immer wieder, die Therapie ist mein Weg in mein Herz, also der Weg zu mir selbst und also ohne das wird es nicht gehen.
Du begleitest ja auch andere Frauen auf ihrem Weg, also ist das aber auch... Also zumindest, es sieht für mich von außen so aus, als wäre das auch für dich so ein Stück Selbstheilung. Ist das so?
Genau. Ja, ist es. Absolut. Absolut. Also, ja, ist es.
Wie bist du dazu gekommen, andere Frauen zu begleiten? Also, ist da irgendwann mal jemand an dich herangetreten, hat gefragt? Oder wie bist du da drauf gekommen?
Nee, es war wirklich schon, das fing also 2000 schon an, war das so irgendwie mein Herzenswunsch, mit Frauen zusammenzuarbeiten, weil ich irgendwie in mir gespürt habe, dass ich so viel durch habe und das möchte ich gern weitergeben und habe da ja halt meinen Weg gesucht und mal mehr oder mal weniger. Ja, 23 war mir dann klar, okay, jetzt setzt du diesen Wunsch um, jetzt fängst du da an. Und wie ich natürlich dann bin, habe ich dann sehr große Ziele und sehr große Ideen und viele Ideen, bis ich jetzt über die letzten 2 Jahre gemerkt habe, das muss gar nicht viel sein und das kann auch im ganz ruhigen, im stillen sein und habe dann über den Weg immer wieder mich auch gefunden, vor allen Dingen, welche Fähigkeiten ich habe und was ich weitergeben kann und dass das gar nicht viel sein muss, sondern dass das auch einfach nur mal ein Gespräch sein kann oder verschiedene andere Dinge sein können. Es muss nicht viel und es muss nicht im Außen sein. Ja. Und das gibt mir Kraft, weil ich auch in jeder Frau was finde, was auch ich bin. Und wir uns auch gegenseitig manchmal diese Kraft geben und ich auch ganz tolle Rückmeldungen dann bekomme. Oder auch mal umgekehrt, wo ich dann sage, was soll ich denn damit jetzt machen? Und dann bekomme ich dann auch so wie gestern Morgen, war ich im Fitnessstudio dann und war eine Teilnehmerin, mit der ich letzte Woche was unternommen hatte. Und dann guckt sie mich an und sagt sie, du musst das nicht machen, guck nach dir. Also alleine so ein Satz tut dann auch mir gut. Mhm. Und also dieses, so wie wir dann auch verbunden sind und weil wir ja auch einfach total viel voneinander wissen. Also es tut total gut, ja. Mhm. Ja.
Also du liebst die Arbeit mit Frauen genauso sehr wie ich.
Ja, genau. Ich glaube, deswegen sind wir zusammengegangen. Es gibt doch keine Zufälle.
Ja.
Ja.
Wie geht es dir denn körperlich, Anja, jetzt?
Mal so, mal so. Mhm. Es ging mir auch jetzt schon phasenweise besser. Ich merke einfach, dass auch meine Therapie, die ich aktuell mache, sehr anstrengend ist. Und das ist ja, ich sage immer so, es ist Zwiebelschicht für Zwiebelschicht abarbeiten und da gibt es einfach auch Phasen, die sehr, sehr, sehr körperlich anstrengend sind. Und ich gönne mir aber auch diese Ruhe. Ich habe so meinen eigenen Tagesrhythmus entwickelt, der ziemlich anders ist wie andere. Und ich versuche das zu machen, was mein Körper mir sagt und was mir gut tut. Und wenn mein Körper jetzt sagt, ich will heute nicht, dann lege ich mich auch einfach mal ins Bett oder setze mich auf meinen Schaukelstuhl oder in die Sonne und mache mal nichts und entspanne oder versuche zu entspannen. Und das gibt mir Kraft. Ich bin weggegangen von diesem Ich muss in allen Richtungen Ja, ich bin so ein bisschen, wie soll ich sagen, es wird ja auch bei Krebstherapien unheimlicher, dass Bewegung und Sport wichtig ist. Ich bin dieser Bewegungstyp, wie ich ja schon mal gesagt habe, ich liebe meinen Sport. Aber ich achte auch da drauf jetzt und setze mich da auch nicht mehr unter Druck und sage, ich muss jetzt noch joggen gehen, ich muss jetzt noch walken gehen, ich muss jetzt noch in die Muckibude gehen. Ich mache in den letzten Wochen das, was mir gut tut. Und das gibt mir wiederum mentale Kraft. Und wenn ich mentale Kraft habe, habe ich auch wieder körperliche Kraft. Also da merke ich jetzt gerade schon ein Zusammenspiel und eine Veränderung. Mhm. Ja.
Das ist auch schön, dass du diese Zeit hast. Weißt du, ich glaube, das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass du diese Zeit hast, in dich hineinzuspüren, was du gerade brauchst.
Ja, ja, das ist, also die Selbstständigkeit hat ein Plus und ein Minus, wie alles im Leben, aber dadurch, dass ich Homeoffice machen kann, kann ich halt auch vieles zu Hause dann arbeiten, wenn es mir danach geht. Klar, wenn, also ich habe jetzt gerade das Team neu aufgebaut, weil alleine packe ich das ja nicht mehr und möchte es auch nicht mehr packen. Dadurch kann ich mir ja meine Meetings oder meine Treffen aussuchen. Und wenn ich ein Angebot schreibe, das kann ich auch heute Nacht machen, wenn es mir danach geht. Ich versuche wirklich aus diesem Ich muss rauszukommen, aus diesem Hamsterrad rauszugehen. Und das sind stellenweise sind das wirklich harte Phasen, weil du brichst ja auch die Kontrolle ein Stück auf.
Absolut. Und das ist ja, glaube ich, für viele Frauen total schwer, ne?
Ja, das ist total schwer, ja. Ja, aber das ist der einzigste Weg, ja, finde ich.
Würdest du denn sagen, dass du jetzt so eine gewisse Lebenszufriedenheit empfindest?
Ja, die kommt, ja. Es wird langsam, ja, ja.
Also ich bin sehr beeindruckt von dir. Ich finde es unglaublich, was du in den letzten Jahren so erlebt hast. Wahnsinn, dass du trotz allem so, also du strahlst eine unheimliche Ruhe aus, finde ich.
Echt?
Okay. So wie du sprichst und ja, so, ja, das ist total angenehm, dir zuzuhören. Gibt es etwas, liebe Anja, was du vielleicht jetzt noch der ein oder anderen Hörerin mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, vieles.
Schieß los.
Ich finde es total wichtig, zu lernen, auf den eigenen Körper zu hören, auch wenn es noch zu hart ist. Ja, also ein Stück auch weg von dem im Außen zu leben, sondern wirklich in sein Herz zu gehen, die eigene Kraft zu spüren, die eigene Liebe zu spüren und sich zu vertrauen. Und ich glaube, das, was ich jetzt auch die letzten Monate gelernt habe, anfangen zu kommunizieren, auch über die Gefühle und da keine Angst zu haben. Und die Angst in dieser Richtung ein Stück loszulassen. Also ich habe ganz viel einfach so in mich rein gefressen, kann ich sagen. Und mich dann gewundert, warum außen nichts funktioniert. Und ich sage es oft, das ist wie so ein Weg aus dieser Beklemmung rauszugehen. Und es geht echt nur über Kommunikation und das Sagen, was man empfindet, was man fühlt und was man braucht. Und da auch wirklich mal ein Stück an sich zu denken. Und das ist kein Egoismus, das ist das Gegenteil.
Wobei man sich ja auch ein Stück weit verletzlich macht, ne? Wenn man offen und ehrlich kommuniziert, also mit sich selbst, aber auch mit seinem Umfeld.
Ich weiß, das war auch immer meine Angst, warum ich das nicht gemacht habe. Also natürlich sollte man aufpassen, wem und was man, also jetzt nicht jedem auf der Straße das sagen. Ich erlebe gerade das komplette Umgekehrte, dass es für mich ein Schutz und eine Sicherheit ist. Ich erlebe wirklich, dass ich die Sachen, die ich sage, sich ganz viele Verhältnisse im Außen verändern zum Positiven und dass ich ernst genommen werde. Es ist wie, wenn, dass ich mich selbst ernst nehme, dass ich das auch im Außen dann zurückbekomme.
Ja, wahrscheinlich ist es nur die Angst, die man, also was man befürchtet, ne? Aber die Angst ist gar nicht so richtig real.
Ja, genau, genau. Also ich hatte ein sehr schwieriges Verhältnis mit meinem Vater. Und ich habe jetzt vor ein paar Wochen angefangen, auch mit ihm zu reden. Und es hat sich komplett verändert. Also er nimmt mich ernst. Und auch, ich meine, natürlich, ich muss niemand sagen, also alle, die durch diese Phase durchgehen, wissen, was auch eine Beziehung darunter leidet oder wie eine Beziehung darunter leidet. Das war natürlich bei uns auch so und es hat sich so angefangen zu verändern. Ja, seit ich über mich spreche, weil wie soll mein Mann sich fühlen, wenn ich plötzlich vom Tisch aufspringe, vom Frühstück verschwinde und mich ins Bett lege? Ja, was soll er denn mit mir machen? Und jetzt, wo ich einfach nur sage, du, mir geht's total beschissen, ich brauche jetzt meine Ruhe, lass mich jetzt einfach in Ruhe und es funktioniert. Und da kann er auch mit mir was anfangen oder... ja, ich meine, ich habe natürlich noch das Verhältnis, dass ich mit meinem Mann auch noch zusammen die Firma habe, was es dann noch ein Stück komplizierter macht. Auch da, es muss einfach geredet werden, ja.
Ja, finde ich ganz wichtig. Liebe Anja,
ja.
Ich danke dir von Herzen für dieses offene Gespräch und ja, für alles, was du mit uns geteilt hast. Wenn du, liebe Hörerin, selbst von einer Krebserkrankung betroffen bist, da möchte ich dir noch etwas mitgeben. Am 15. Juni findet mein 6. Schön und Stark Foto-Event statt. An diesem Tag kommen Frauen zusammen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Gemeinsam entstehen Gruppenbilder und Einzelporträts in der Natur, begleitet von ja, Gesprächen, Begegnungen, Make-up und Styling, gutem Essen und ganz vielen Momenten, die oft noch lange nachwirken. Alle Infos zum Foto-Event findest du auf meiner Website. Ich verlinke das natürlich in den Shownotes. Dir, liebe Anja, danke ich von Herzen für dieses offene und ehrliche Gespräch und ich wünsche dir alles, alles Gute.
Vielen Dank.
Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Auf www.franziska-günther-fotografie.de findest du mehr über mich und meine Arbeit. Informiere dich gerne zu Schön und Stark, ein Fotoprojekt für Frauen mit oder nach einer Krebserkrankung, den Schön und Stark Einzelshootings, dem Podcast Lebe selbstvoll und weitere Projekte, die Frauen auf ihrem Weg stärken. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @FranziskaGüntherFotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.